Einen wunderschönen guten Tag von Ben von Borussia Dortmund Fanclub London und willkommen zur Ausgabe Nummer 20. Time flies when you're having fun. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar ist das Willi Ente Lippens. Guten Tag Willi, wie geht es dir?
Ja, sehr gut. Also ich bin ja schon etwas älter geworden mittlerweile, aber ich bin gesund. Und meine Familie ist gesund und das ist das Wichtigste. Und es geht uns gut, ja.
Wirklich hervorragend, mit dir zu sprechen. Wir hatten ja vorletztes Jahr schon vor, uns beim Abschiedsspiel von Money Books mal in Dortmund zu treffen, was ich mitorganisiert habe. Hat damals nicht geklappt, aber wenigstens kann ich dich heute zum 75. Geburtstag begrüßen und wir machen ein schönes Interview für die Borussia Dortmund-Fans in England.
Okay.
Ja, wie war der Geburtstag? Schön gefeiert?
Ja, wie das so ist. Man ist ja etwas älter, da haut man nicht mehr so auf die Kacke, nicht? Sondern man feiert natürlich gerne und es ist ja auch im Moment nicht so möglich, dass man so viele Leute einlädt und so nicht. So haben wir im engsten Familienkreis gefeiert, natürlich nicht. Das ist ja leider mit Covid ist das nicht so einfach, nicht? Aber wir haben prima gefeiert, im Familienkreis, gut gegessen, getrunken und das ist das Wichtigste.
Absolut, richtig, super. Und mittlerweile, Willi, habt ihr ja, Sie und Ihre Frau Monika, habt ihr ein schönes Restaurant im Ruhrgebiet. Können Sie kurz was dazu sagen? Kannst du kurz was dazu sagen?
Das habe ich gekauft, hier das ganze Gelände mal. Ich glaube, ja, nachdem ich aus Amerika gekommen bin, dann, das war 81, glaube ich. 79 habe ich das hier gekauft, dann am Stadtrand von Bottrop. Das liegt genau zur Grenze nach Essen hin. Und ja, wir haben da 4 Hektar, also ein großes Gelände und einen alten Baumbestand, eine Allee, wo man hineinfahren muss und ein Restaurant habe ich da gebaut. Also von daher. Wir sind rundum zufrieden hier bei uns. Nicht? Es ist alles gut. Einer meiner Söhne wohnt auch auf dem Hof und mit den Enkelkindern. Der andere lebt ja bei Los Angeles schon seit Jahren.
Ah, bei Los Angeles. Ja, schön. Ja, wir werden natürlich zu deiner Karriere kommen, auch dass du in den Vereinigten Staaten in der MLS gespielt hast. Und Bottrop, ja, es gab mal einen Fußballverein in Bottrop, wenn ich mich recht erinnere. Wie das?
VfB Bottrop.
Ja.
Das war der war mal in der sogenannten Regionalliga, das war damals die zweite Liga.
Ja, und auch dazu werden wir heute kommen, weil ich dich auch fragen möchte nach ein anderes Ruhrgebiets-Fußballclub, gegen den du gespielt hast. Und zufällig bin ich da Mitglied von und seit einigen Jahren mit beschäftigt. Aber da werde ich noch dazu kommen. Erst werde ich ein bisschen zu deiner Karriere erzählen. Und zwar, Willi Ente Lippens spielte für die niederländische Nationalmannschaft. Und er war ein großer Spieler von Rot-Weiß Essen, absolvierte 172 Spiele mit 89 Tore, wirklich beeindruckend, und zwar von 1966 bis 76, satte 10 Jahre. Danach ging er dann zu unserer Borussia Dortmund, wo er zwischen 1976 und 79 spielte und 70 Einsätze hatte mit 13 Tore. Danach, wie gesagt, in den Vereinigten Staaten bei Dallas Tornadoes und von 79 bis 81 dann bei seinem Heimatclub beim Rot-Weiß Essen mit 67 Einsätze und 23 Tore und zum Abschluss noch eine Saison bei Rot-Weiß Oberhausen. Und zufälligerweise war das 1982 und zwar genau meine erste Saison in Deutschland, meine erste Saison, wo ich selber Fußball geguckt habe, und zwar bei Borussia Dortmund. So, Willi, habe ich das ungefähr richtig?
Ja, in etwa ist alles richtig. Also das kann man so stehen lassen. Das ist gut.
Das ist richtig, super. Du bist ein Torjäger gewesen. Und ja. Da braucht man einen ganz besonderen Riecher für. Was ist das, was eigentlich ein Torjäger ausmacht?
Ja, wie gesagt, man muss im Voraus denken können, das ist wichtig. Man muss in etwa erahnen können, was kommt, wo kommt die Flanke hin und was kann dann alles passieren. Tiere. Und man muss hellwach sein im 16-Meter-Raum. Das ist das, was ein Torjäger auszeichnet. Und dann natürlich muss man eiskalt vor dem Tor sein und muss reinhauen, nicht? Dann bist du ein Torjäger.
Mhm. Das heißt, man muss einen guten Torriecher haben, aber man muss vor allem gute Flanken bekommen. Und
okay. Selbst flanken und dann reinschießen geht ja nicht. Also ich weiß, man kann nicht selbst flanken und hinterherlaufen und den reinhauen. Also man braucht auch die Mitspieler, so ist es ja nicht. Und du brauchst gute Flügelleute, die dann auch von außen dir die Dinger reinbringen, nicht? Und dann kannst du versenken.
Erzähle mir, also ich weiß, dass ein sehr guter Flankengott bei Borussia Dortmund war auch der Lothar Huber, mit dem du da gespielt hast, mit seinen Bananenflanken.
Ja, Lothar war natürlich, der konnte aus vollem Lauf, das war ein Privileg damals, so einen Spieler hatte auch nicht jede Mannschaft, der konnte aus vollem Lauf, konnte der die Banane reinhauen, die sogenannte Banane, das ist diese angeschnittenen Bälle, die man dann sehr gut verarbeiten kann in der Mitte, nicht? Und das konnte der hervorragend. Wie gesagt, Lothar war auf der rechten Verteidigerposten für mich auch sehr wichtig.
Absolut hervorragend. Und Lothar war natürlich auch der Borussia Dortmund wieder in die zweite Liga schoss.
Auch richtig.
Gegen 1. FC Nürnberg, ja.
Ja.
Fangen wir mal ein bisschen vorne an. Wie kam das, Willi, dass Sie... dass du, ich sag jetzt du einfach, wir sind unter Borussen.
Man duzt Fußballer, man sieht sich.
Wie kam das, dass du damals Profifußballer wurdest? Du bist in Bedburg-Hau am Niederrhein geboren und zwar...
Ja, ein ganz kleines Nest, das ist ein kleines Dorf gewesen und ich glaube, wir hatten 800 Einwohner oder so, das weiß ich. Und da gab es aber auch die Stadt Kleve da. Das war so eine Kleinstadt mit 25.000 Einwohnern zur damaligen Zeit. Und da habe ich mich dann angemeldet in diesem Club. Und dann habe ich sofort einen Sponsor gehabt. Damals musste man ja die Fußballschuhe selbst kaufen und das Trikot noch kaufen und so. Und da war ein Bezirksschornsteinfeger, der hat mich immer beobachtet, wenn ich so hinterm Tor die Bälle geholt habe, wenn die erste Mannschaft trainierte, dann habe ich mich hinter das Tor gestellt und alle Bälle, die vorbeigeschossen, die habe ich denen zurückgebracht und so. Da hat er mich beobachtet und hat gesagt, wenn du dich bei uns anmeldest im Verein, dann kaufe ich dir ein paar Fußballschuhe. Und das war eine riesige Sache. Dann habe ich zu Hause meine Mutter so lange gequält und meinem Vater, bis sie gesagt haben, okay, Fußballschuhe, die würden wir dir schon kaufen. Und dann, aber dann will ich mich auch anmelden im Sportverein und so, nicht? Und dann hat der Bezirksschornsteinfeger Hogebach, dem habe ich das so erzählt, und hat er gesagt, steig ein in mein Auto. Und er hatte einen Mercedes damals schon, der hat gutes Geld verdient als Schornsteinfegermeister. Und dann ist er mit mir nach Schürings, so hieß der Sportladen in Kleve, das war der einzige Laden, der richtig sortiert war, und hat mir dann Fußballschuhe gekauft. Und dann bin ich nach Hause gekommen, hat meine Mutter die Fußballschuhe gezeigt, dann hat sie gesagt, das geht aber so nicht, der Vater weiß davon nicht und so, und dann neue Schuhe, das geht gar nicht, so viel Geld haben wir nicht, und da musste ich nach draußen gehen, die Schuhe schmutzig machen, damit ich dann gesagt habe, ich habe gebrauchte Fußballschuhe geschenkt bekommen. Nicht? Und dann war ich dann in dem Verein, das war in Kleve, da gab es zwei größere Vereine und einer von den beiden war mein Verein. Und dann habe ich gespielt, ohne dass mein Vater das wusste. Meine Mutter hatte die Aufnahme, hatte unterschrieben auf dem Zettel. Und dann habe ich gespielt und dann hat wohl irgendeiner mal gesagt, hey, wem liebt's, das war mein Vater. Hast du schon mal geguckt, wenn dein Sohn Fußball spielt? Der läuft so komisch, der macht aber Dinger weich, die ganzen Leute, die da drum stehen, die lachen und der haut so auch rein, der macht viele Tore. Ja, und dann stand irgendwann mein Vater heimlich, still und leise bei mir und hat zugeguckt, wie ich Fußball gespielt habe. Da wäre mir das Herz fast in die Hose gerutscht, weil ich gedacht habe, jetzt gibt's Sänge, also jetzt gibt's den Arsch. Kannst du mich noch hören?
Ja, Willi, ich höre dich. Ich finde das super spannend. Und wir müssen natürlich bedenken, dass 1945 war gerade Nachkriegszeit und Deutschland war noch besetzt von den Engländer und Franzosen und Amerikaner und Russen. Ja. Und es war also eine Zeit, sage ich mal, wo
das halt. Das Geld war nicht so locker, nicht? Es war hart zu verdienen. Es war keine einfache Zeit für meine Eltern. Und das Geld bei uns zu Hause musste wirklich überlegt werden, was macht man damit und so.
Ja.
Und dann war das natürlich mehr, wie ich mich angemeldet hatte, kostete das normalerweise auch im Monat Geld. Da musstest du ja den Beitrag bezahlen. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn da nicht dieser Schornsteinfegermeister mich mitgenommen hätte. Und der hat das alles übernommen. Sonst hätte mein Vater nie Ja gesagt.
Dürfen wir Ihnen auch einen Namen geben, den Schornsteinfeger, der uns den Ente Lippens beschert hat?
Hogeback hieß der.
Hogeback, ja, Gott sei Dank, dass er gesehen hat, dass du ein Talent für Fußball hast. Und wie alt warst du da?
Das war auch einer der Sponsoren, wenn man so will, nicht? Der auch den Verein VfB Kleve damals unterstützt hat.
Witzigerweise, Willi, erinnert mich das ein bisschen an meine eigene Kindheit in Deutschland. Ich lebte 10 Jahre in Nähe von Dortmund.
Ja.
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ungefähr, ja, so 84, 85.
Ja.
Meine Mutter sagte, du brauchst keine neuen Turnschuhe. Und ich ging dann raus und habe meine Turnschuhe zerstört und kam dann wieder zurück und sagte dann auch, ja doch, ich brauche welche. Guck, wie meine aussehen. Und witzigerweise.
Das war ja auch eine Anschaffung, die war extra.
Und genau.
Die war nicht im Haushalt vertreten.
Genau, und witzigerweise waren meine damalige Turnschuhe von der Marke Pony und das war die Marke, die Dortmunder Trikots, die Ausrüster, der Ausrüster.
Ja, klar.
Genau. So, wollen wir mal dann zum Profifußball kommen. Dann Willi kommt dann zum Rot-Weiß Essen, natürlich ein ganz großer Fußballclub 1966. Und wie kam es dazu, dass man dann diese Frage stelle ich immer, wie kommt man dazu? Weil es ist eigentlich der Traum von jedem. Ich habe selber auch 20 Jahre lang Fußball gespielt. Jeder kleine Junge möchte gerne Fußballer werden.
Und ja, richtig. Aber ich hatte das große Glück, dass damals mein Heimatverein in Kleve am Niederrhein, die hatte einen Trainer, der aus Essen kam. Und der war immer so 1-2 Stunden, bevor das Training für die erste Mannschaft anfing, war der schon da. Und mein Freund war der Sohn von dem Platzwart, von dem Platzkeeper da, nicht? Und wir hatten immer einen Ball, dadurch hatten wir einen Ball natürlich, weil der die Bälle hatte. Und dann haben wir immer Fußball gespielt. Und da hat der mich Fußball spielen sehen. Und dann hat er gesagt, Junge, wo spielst du denn? Da habe ich gesagt, ja, hier in der Schüler und so. Da hat er gesagt, ich komm einmal gucken. Und wenn du dann 18 Jahre alt bist, dann komme ich dich holen und dann bringe ich dich zu Rot-Weiß Essen. Und so war es. Ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und wie ich 18 Jahre alt wurde, stand der vor der Türe, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
Und wirklich dann wieder mal ein Glücksgriff sozusagen. Kamst du dann mit 18 kamst du dann zu Rot-Weiß Essen? Und welche waren deine großen Mitspieler aus der Mannschaft, die du noch so in Erinnerung hast?
Das war Eko Feigenspahn, der kam von München 60 zu uns. Und dann kam Willi Koslowski von Schalke zu uns, auch ein ganz bekannter Mann eben und so. Und Werner Kick und so, die kamen alle. Ja, sonst war Rot-Weiß Essen an für sich eine Mannschaft ohne große Namen dann, nicht? Aber die zwei kennt auch jeder dann, nicht?
Ja.
Der Schwarte Willi Koslowski, der von Schalke zu uns kam. Und Eko Feigenspahn, der mit Eintracht Frankfurt damals Europapokalsieger wurde. Der spielte dann bei uns.
Natürlich ist Rot-Weiß Essen dafür bekannt, dass sie 1955 deutscher Fußballmeister wurden.
Ja, und 54 Pokalsieger.
Ja, ja. Und die große Rivalität hat sie mit der ETB, ne? Mit Schwarz-Weiß Essen.
Das stimmt. Zu der damaligen Zeit waren die noch ziemlich auf Augenhöhe. Und ich hatte auch zu Beginn beim ETB 3 Monate trainiert, aber die haben mich nicht genommen.
Tja, schlecht gelaufen für Schwarz-Weiß Essen. Vielleicht wieder mal eine schlechte Entscheidung.
Ja. Aber ich war froh, weil Schwarz-Weiß Essen nie so viel Zuschauer hatte, der wäre nie so gut war wie bei Rot-Weiß.
Und wie kann man sich das vorstellen, publikumsmäßig damals in den 60er Jahren? 1974 gab es ja die Weltmeisterschaft in Deutschland, aber in den 60er Jahren, ich habe viele Spiele von Borussia Dortmund auf Video gesehen, in der Roten Erde, wo du auch gespielt hast.
Da habe ich ja noch gegen Dortmund gespielt mit Essen.
Ja.
Auf der Roten Erde und so. Ich meine, mein Gegenspieler war immer Hoppi Kurat.
Hoppi Kurat, ja.
Dieser kleine.
Klein, aber mächtig, ne?
Aber rattig, giftig war er nicht.
Ja.
Aber wie gesagt, so waren die Anfänge eben nicht. Und wir sind dann nach dem ersten Jahr sofort aufgestiegen. Ich habe im ersten Jahr dann 9 Tore gemacht. Das vergisst man ja nicht.
Mhm.
Und wir haben dann die Aufstiegsrunde gespielt und waren dann direkt in der Bundesliga ein Jahr später.
Mhm.
Aber sind dann auch wieder abgestiegen.
Mhm. Und wie gesagt, auf der Rote Erde sah man dann immer Unmengen von Zuschauern. Da sind teilweise, heutzutage ist ja das Stadion Rote Erde.
Ja.
Es gibt eine Fußballmeisterschaft, die nennt sich Südtribünenmeisterschaft, wo die Fanclubs immer mitspielen im Sommer.
Ja.
Wo ich dann also selber auf diesem Platz gespielt habe.
Ein Stadion, ein großes und so wie heute mit einer Laufbahn drum und so.
Ja.
Das war kein reines Fußballstadion, weil die viele Leichtathleten auch hatten. Und so.
Ja.
Aber in Essen hatten wir dann natürlich sofort nur ein Fußballstadion. Das war für mich die Atmosphäre, die ich brauchte. Da sind mir Dinge eingefallen, die kannte ich vorher selbst nicht. Weißt du? Mhm. Ich war so einer, der dann sporadisch entschieden hat, was ich jetzt mache, aus der Situation heraus.
Mhm. Und wie gesagt, Rote Erde ist jetzt auf 9.999 Zuschauer beschränkt, aber ich habe Spiele gesehen damals, auch zum Beispiel 66 Europapokal, Dortmund gewann ja 1966 den Pokal der Pokalsieger als erste deutsche Mannschaft und damals waren über 30.000 Zuschauer in der Stadion Rote Erde.
Die waren auch bei den Lokalkämpfen, wie wir gespielt haben dann. Das war immer ein Zeichen, wenn du vom Platz aus in die Zuschauer geguckt hast. Du hast nur Köpfe gesehen, dann war es proppevoll.
Ja. Und man sagt sogar, dass die Menschen auf die Bäume gestiegen sind, um die Fußballspiele zu
spielen. Masten und Bäume, überall saßen die drin.
Wie war das dann als Fußballer, wenn man dann, sage ich mal, die Leute so nah am Platz hatte? Dann war natürlich vielleicht ein bisschen Platzangst oder dass sie gleich auf den Platz stürmen teilweise? Oder wie ist das?
Bei mir war das, ich brauchte diese Zuschauer. Das war für mich, je voller das Ding gewesen ist und je mehr es gebrodelt hat und Atmosphäre da war, da sind mir Dinge eingefallen, die ich vorher selbst nicht kannte. Das hat mich motiviert immer nicht. Das war für mich lebensnotwendig.
Und du hast 107 Tore für Rot-Weiß Essen gemacht.
Ja.
Kannst du kurz sagen, wie war dein erstes Spiel für Rot-Weiß, dein erstes Einsatz und was du da gefühlt hast? Gegen wem war das?
Das war in der zweiten Liga, aber die Rot-Weißen waren da noch nicht in der Bundesliga. Sondern wir sind erst das Jahr, mit mir sind sie dann aufgestiegen, das Jahr später, da sind wir aufgestiegen. Aber mein erstes Spiel, erinnere ich mich gut, das war hier beim Lokalrivalen Horst Emscher. Und ich sollte gar nicht spielen, aber der etatmäßige Linksaußen, der hat wohl Gurkensalat gegessen und Wasser getrunken. Und dann hatte der einen Flutsch. Du weißt, was ein Flutsch ist, ne?
Dünnschiss?
Ja, genau.
Alles klar.
Und er konnte nicht spielen. Und das war der Linksaußen, den sie geholt haben. Franz Fliege hieß der. Von Rot-Weiß Oberhaus hatten sie den gekauft. Und dann kam der Trainer Pliska bei der Mannschaftsbesprechung und sagte, ja, unser Franz kann nicht spielen, der hat wohl Bauchschmerzen. Und wer hat den Linksaußen gespielt und so? Du da hinten, du. Du, ja, dich meine ich, du. Der kleine Bauer aus Kleve, der immer mittrainiert bei uns. Wo hast du denn gespielt? Und ich hatte immer rechts außen gespielt, in Kleve. aber ich wusste, dass der nicht spielen konnte. Da habe ich gesagt, links außen. Da hat er gesagt, dann spielst du mal. Und da war ich natürlich fertig. Da musste ich spielen, tags drauf. Das erste Spiel. Und da habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen vorher.
Ja, das kann ich sehr gerne glauben. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an mein eigenes Werdegang damals beim bescheidenen TuS Wandhofen in Schwerte. Aber das Kribbeln im Bauch hatte man immer vorm Spiel. Aber es ist ganz was Besonderes gewesen, diese Zeit, diese Kameradschaft, die man hat. Und ich würde sagen, für alle Jungs eine schöne Sache, Fußball zu spielen.
Das kann ich gut nachvollziehen, weil man findet ja normal beim Fußball Freunde fürs Leben, nicht? Das ist, nicht? Wenn die Mannschaft, wenn die Kameradschaft, nicht? Ich meine, die Kameraden sind alle mal von Dünkirchen gefahren, das ist so lange her. Aber wenn es eine Kameradschaft gab im Fußballclub, in der Mannschaft, dann profitiert man da das sein ganzes Leben von, nicht? Das ist so.
Das ist hervorragend. Ja, gerade in diese Interviews lerne ich dann viele hervorragende ehemalige Fußballer kennen und unter anderem auch Manny Burgsmüller, mit dem Sie auch zusammengespielt haben.
Lange, 10 Jahre.
Ja. Kommen wir kurz zu einem Verein, da werden Sie sich jetzt ein bisschen wundern. Ich bin seit einigen Jahren Mitglied beim 1. FC Mülheim.
Mülheim, ja.
Ja.
Stiro Müller.
Genau. Und da habe ich jetzt nachgeguckt, dass Sie dann tatsächlich einen Hattrick gemacht haben. Ist der Begriff bekannt, Hattrick?
Ja, klar.
Und zwar beim 10:1 gegen Rot, Rot-Weiß Essen gegen 1. FC Mülheim, 1973.
Die waren damals bei uns in der Klasse. Das war das erste Jahr, wo ich in Essen war.
Ja, was, weil ich dann eine besondere Freundschaft pflege zu 1. FC Mülheim und wie gesagt auch Vereinsmitglied bin, was können Sie mir erzählen, wie war das damals bei 1. FC Mülheim? Was war das für eine Mannschaft und ein Stadion und haben Sie irgendwelche Erinnerungen?
Das war der 1. FC Mülheim. Ich glaube, damals spielte sogar der Stoffmehl danach.
Herbert Stoffmehl, genau.
Ja. Der ist vom ETB dorthin gewechselt dann nachher. Und so. Mülheim war nie so eine Fußballstadt. Das muss man natürlich sagen. Die haben immer so ein bisschen darunter gelitten, dass der MSV Duisburg auf der einen Seite, dann Oberhausen, dann Essen und so, da konnten die Mülheimer nicht so richtig konkurrenzfähig sein zu der Zeit. Nicht? Aber sie hatten auch 2 gute Jahre, glaube ich, dann im Profifußball.
Tatsächlich, das ist so, ja. 1973 bis 73 bis 75 in der Regionalliga West.
Ja, ja, richtig.
Und die das nachher dann auch in eine Einheitsliga, die zweite Liga, wurde.
Ja, ich weiß nur, dass wir mal in Mülheim sehr hoch gewonnen haben. Also bei Entstehung war das.
10:1 tatsächlich, 1973.
Genau, das weiß ich noch. Ja.
Ja, schön, wirklich schön zu hören. Und ich werde den Jungs bei Mülheim noch einen schönen Gruß stellen von Ihnen.
Ja, wunderbar, grüßen Sie von mir.
Die spielen inzwischen in der Kreisliga B. Die Zeiten haben sich geändert, aber...
Die hatten immer das Problem, dass es im Ruhrgebiet zu viele Vereine gab, die dann ein anderes Potenzial hatten, verstehen Sie?
Ja, absolut. Aber eine tolle Zeit damals, Regionalliga West mitunter, wie Sie gesagt haben, oder wie du gesagt hast, Willi, Arminia Bielefeld, VfL Wolfsburg spielte damals und Borussia Dortmund und also war schon wirklich eine klasse Liga damals.
Ja, das war die Liga, wo die Vereine so nah zusammen waren. Durch diese Ehe der großen Vereine war die Rivalität natürlich dementsprechend groß bei den Anhängern, bei den Fans. Da wurde schon Tage vorher auf der Arbeitsstelle, haben gebettet, und Kisten Bier mussten dann nachher bezahlt werden und so. Und darum war der Fußball bei uns im Ruhrgebiet natürlich so groß.
Mhm. Absolut. Und da wir von Größe sprechen, kommen wir dann zu Ihrer Zeit und zu deiner Zeit. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend für unsere Hörer, weil wir, wie gesagt, ein Borussia Dortmund Podcast sind. Ja, Willi Lippens unterschreibt bei Borussia Dortmund. 1976. Erzähle uns ausführlich über deine Zeit bei Borussia Dortmund. Also hervorragend, zu so einer Mannschaft zu gehen. Die waren ja gerade aufgestiegen aus der zweiten Liga.
Ja, richtig.
Und welche Verhältnisse fand man dann vor sich? Ich sag mal, das Westfalenstadion war relativ neu eingeweiht für 74 für die Weltmeisterschaft. Und ein hervorragendes Stadion.
Es war schon riesig. Ich habe ja dann in dem neuen Stadion gespielt und wir hatten ja immer, ich glaube, 50.000 jedes Heimspiel. Das war natürlich eine Atmosphäre, die war riesig. Nicht? Und die Nähe des Spielfeldes zu den Zuschauern hin. Und das war alles wie gemacht für mich da drüben in Dortmund. Weil ich von der Atmosphäre ja gelebt habe.
Ja.
Mir sind ja die eingefallen, die ich vorher selbst nicht kannte, dann nicht, wenn die Stimmung gut war. Nicht? Und so. Also ich muss ehrlich sagen, das war für mich noch ein Glücksfall, dass ich dann nochmal wechseln konnte zu Dortmund. Ja? Obwohl Essen sehr gut war. Und es ist natürlich mein Verein in erster Linie, weil ich da die längste Zeit verbracht habe. Aber es war für mich auch nochmal eine gute Chance, in Dortmund zu spielen. Das war auch nicht schlecht, war auch eine sehr gute Zeit für mich.
Ja. Ich erinnere kurz zu den Mitspieler von damals, tatsächlich Lothar Huber, aber auch Spieler, die inzwischen sehr bekannt sind, wie zum Beispiel Mirko Votava,
ja.
Oder auch Zoltán Varga,
ja.
Oder Erwin Kostede.
Ja, mit Erwin habe ich auch gespielt, klar.
Und ein Interviewpartner von mir ist auch gewesen, hat auch eine Saison bei Borussia Dortmund gespielt, Alfons Sicorra. Ist noch bekannt?
Ja, das ist ein Blonder gewesen.
Ja.
Sicorra, der war nicht so, ich meine, wie viele Spiele hat er gemacht? Der war, glaube ich, nur ein Jahr da.
Genau, hat eine Saison bei Borussia gespielt.
Ja.
Aber ein sehr interessanter Gesprächspartner.
Ja, ich weiß, der war ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Das war auch ein netter Junge.
Ja, er hat dann sein Ingenieurstudium gemacht und lebt in der Nähe von Lüdenscheid. Und dort im Haus habe ich ihn besucht und wir haben ein tolles Interview geführt. Und,
glaube ich. Wenn du ihn mal siehst und hörst von ihm, dann bestell ihm viele Grüße.
Das werden wir so machen. Ich werde dir vielleicht noch seine Kontaktdaten noch mitteilen. Erzähl mir mal, wie das dann dazu kam, dass du zu Borussia Dortmund kamst. Gab es damals schon Spieleragenten oder hat man durch Beziehungen oder wie kam das dann? Und wie war das mit dem Vertragsunterschrift?
Das lief mehr über die Vorstände, nicht? Es wurde dann vom Vorstand aus mal angefragt oder so, nicht? Und ich hatte in Essen eine gute Saison gespielt noch und musste meinen Vertrag praktisch verlängern und da hat man mir gesagt, naja, der Jüngste bist du ja nicht mehr und so. Da war ich natürlich erstmal sauer, nicht? Und dann hat man mir gesagt, naja, es wäre auch gut, wenn du dir einen anderen Verein suchen könntest, nicht?
Ach so, und das erst mit 29 Jahren?
Ja, genau. Das wäre heute kein Thema mehr, aber damals hat man gesagt, der ist ja auch zu alt für mich schon. So. Und dann haben das wohl die Dortmunder gehört irgendwie und dann haben die mich angesprochen, nicht? Und dann bin ich da gelandet, nicht?
Ja, und was waren die ersten Eindrücke von Dortmund?
Für mich war das ja, der Verein war ja bekannt, ich hatte ja immer mit dem zu tun auch und wir haben ja oft gegen Dortmund gespielt und so. Einer der großen Vereine im Ruhrgebiet, natürlich, ganz klar. Auch von der Atmosphäre her war das für mich natürlich klasse. Und wie gesagt, es war nicht so weit, ich bin dann jeden Tag diese 30 Kilometer oder 35 Kilometer mit meinem Auto hingefahren. Der Manni Burgsmüller wohnte auf der anderen Seite und dann habe ich spitz gekriegt, dass der sich auch verändern wollte und dann bin ich zu dem hoch, da habe ich mit dem Rehagel gesprochen und der sagte, dann sprecht doch mal mit Manni, vielleicht kommt er auch zu uns. Und dann bin ich abends mit dem rübergefahren, wir wohnten beide in Kupferdreh und dann haben wir gesprochen, hat Manni gesagt, wäre toll, wenn wir noch zusammen spielen könnten wieder und dann ja, sind wir anschließend zusammen wieder gefahren, nicht? Und da waren wir wieder in einer Mannschaft, nicht?
Eine wirklich, also man kann dir, Willi, dafür nur herzlichst danken, dass du Manni Burgsmüller überzeugt hast, der Rekordschütze von Borussia Dortmund mit 156 Tore, insgesamt ein Tor vor Michael Zorc.
Ja, gut, Manni hat immer viel Tore gemacht, auch nicht, das darf man nicht vergessen. Das war auch ein ausgezeichneter Torjäger, aber auch einer, der einen Blick für die Situation hatte, der auch Bälle verteilt hat dann und so, nicht? Das ist schon in Ordnung, das muss ich sagen. Leider ist er ja von uns gegangen.
Genau, und dazu haben wir das Abschiedsspiel organisiert. Es war mir eine große Ehre, da mitgewirkt zu haben. 76, 77, du hast insgesamt 70 Spiele Borussia absolviert und 13 Tore geschossen. Otto Rehhagel war der Cheftrainer. Natürlich ist Otto mit Griechenland Europameister geworden, aber auch eine sehr große Karriere mit Werder Bremen und andere deutsche Mannschaften, wenn ich mich nicht irre, auch bei Bayern München. König Otto auch genannt. Was war Otto Rehhagel oder was ist Otto Rehhagel eigentlich für ein Trainer? Der lebt ja heute noch. Und was war er für ein Trainer damals? Ein sehr junger Mensch noch, 76.
Ja, also Otto Rehhagel, den habe ich ja früher immer als Gegenspieler gehabt. Wenn wir gegen Kaiserslautern gespielt haben oder gegen Hertha BSC, das war ja der rechte Verteidiger und ich war halt immer der Linksaußen. Mhm. Er war nicht einfach zu spielen, weil er Mann gedeckt hat und ein bisschen rustikal war in seiner Art auch und war wirklich nicht leicht zu spielen. Aber als Trainer ausgezeichnet, muss ich sagen, und wie er mich nach Dortmund geholt hat dann, und ich unter ihm gespielt habe, muss ich sagen, wunderbar. Das Verhältnis war gut und er hat mir auch Freiräume gelassen. Er hatte das Gefühl dafür, dass ich auch ein bisschen Freiräume brauche auf dem Platz und schon mal was machen durfte. Und er hat das gefördert und hat mir viel Selbstvertrauen gegeben, dann, weil ich, wie gesagt, ja auch schon in einem gewissen Alter war. Also Otto hat mir da sehr geholfen.
Ich habe ein Interview geführt mit Martin Kreh.
Ja.
Damals ein großer Fußballer bei VfL Bochum, aber auch mit Champions League-Sieger von 97 mit Borussia Dortmund. Und Martin Kreh sprach mit großer Begeisterung von ihrem Mitspieler, Zoltán Varga, der Ungar.
Ja.
Was können Sie unsere Hörer erzählen noch zu Zoltán? Was war das für ein Spieler? Auch wie Sie, auch ein unheimlich talentierter Mensch am Ball.
Ja, nur auf einer anderen Position eben, nicht? Zoltán war halt einer, der gute Pässe spielte, nicht? Und der die Freiräume gesehen hat und so, nicht? Das war mehr ein Spielmacher auch, nicht? Aber es war natürlich prima Fußballer, das kann man nicht anders sagen, also, der sehr hohe Qualitäten hatte, nicht?
Ja, du hast, muss unbedingt beim Du bleiben, es ist schwer, weil das ist Willi Ente Lippens, mit dem ich hier spreche, da muss ich mich immer wieder, muss ich mir immer wieder bewusst sein. Willi, ich vergleiche dich ein bisschen vom Talent her zu, ja, ich sag das jetzt einfach mal, der junge Jadon Sancho. Also du hattest auch dieses Torriecher, aber auch diese unheimliche Talent durch Mittelfeld, sage ich mal. Du konntest zwei, drei, vier, fünf Spieler ausspielen und hattest, der Ball klebte dir so richtig am Fuß, wenn ich mir die alten Videos so angucke. Was sagst du zu dem Vergleich mit Jadon Sancho und was hältst du von dem jungen Engländer, der erste Engländer, der bei Borussia Dortmund spielt seit 108 Jahren?
Ja, nee, der gefällt mir sehr gut auch, weil hier und da erkenne ich ihn sogar, erkenne mich selbst dann schon mal da nicht, wenn er am Ball ist und so. Wie er den Ball behandelt und so, das ist schon großartig, das muss man sagen. Hat eine sehr gute Ausbildung genossen und wie gesagt, setzt das sehr gut um. Für mich einer der Guten, ja, muss ich wirklich sagen.
Absolut super. Ein anderer Spieler, der mich sehr interessieren würde, war der Erwin Kostede.
Ja.
Das war der erste schwarze Spieler in Deutschland.
Ja gut, Erwin Kostede, das war ja meine Generation. Der kam ja, hat ja angefangen bei Preußen Münster und ging dann zu Kickers Offenbach. Und wie die Kickers da noch oben waren mit, da haben wir oft gegeneinander gespielt. Und Erwin war natürlich ein Mittelstürmer, der einen unheimlichen Torriecher hatte auch nicht. Erwin ist nicht viel gelaufen, aber der wusste immer, wo er zu stehen hat bei den Flanken und so. Und wie wir dann zusammen in Dortmund gespielt haben, da muss ich sagen, da haben wir voneinander profitiert. Auch ich habe vom Erwin dann profitiert, aber er auch von meinen Flanken und so. Also das war schon, und dann mit seiner Erfahrung, wie gesagt, wir waren ja aufgestiegen, die Dortmunder, und wir konnten auch den Erwin sehr gut gebrauchen. Das können Sie glauben.
Finde ich total hervorragend. Also schon wirklich interessant, ja. Man würde das gar nicht denken, aber du hast tatsächlich mit Eike Immel, als 17-Jähriger kam er das erste Mal 1978 zu Borussia Dortmund. Hast du noch Erinnerungen an den jungen Eike Immel, als er kam?
Ja, Eike war von vornherein Weltmeister, nicht? Hatte so viel Selbstvertrauen, das kann man gar nicht glauben. Aber er hatte natürlich auch ein Fundament. Das heißt also, dieses Selbstvertrauen begründete sich auch über sein Können dann, nicht? Der war wirklich stark, also mein lieber Onkel Otto. Und es war ein ganz ruhiger Typ, nicht? Da kann ich mich dran erinnern, nicht? Der hat nicht zu viel geredet und so, der war ganz, aber hervorragend, nicht? Und der spielt dann ja auch bei uns, hat ja den Horst Bertram dann auch abgelöst, nicht?
Ja. Ja, absolut. Horst Bertram, ja, der inzwischen einen Kiosk hat in Dortmund. Der hat eine Lottoannahmestelle, der Horst Bertram.
Weiß ich nicht. Wo? In Dortmund?
In Dortmund, ja.
Da muss ich mich mal schlau machen, dann gehe ich da mal rein.
Ja, kannst du mal einen Lottoschein abgeben. Vielleicht
ja,
hast du.
Dann will er wohl doof gucken.
Dann, vielleicht hast du so viel Glück dann im Lotto, wie du als Spieler gehabt hast.
Ja, nee, man muss ja sagen, das ist ja eine Gnade Gottes ist, wenn man Profifußballer wird, nicht? Da muss man sehr dankbar sein. Also,
absolut.
Wenn man das Talent hat. Also, das ist ja, man kann sich das ja gar nicht vorstellen. Profi, der wird hofiert von allen Seiten. Jeder will dir was Gutes tun und so. Das ist also wirklich eine Auszeichnung, wenn du das kannst. Also, bestimmt, man muss immer dankbar sein.
Absolut, absolut. Das sagen fast alle Profispieler, mit denen ich hier gesprochen habe. Und es ist mir eine ganz große Ehre, mit Willy Ente Lippens heute zu sprechen. Ich finde das hervorragend. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Willy, ich habe mir deine erste Saison da 76, 77 habe ich mir, da gibt's einige Videos im Internet. Und da habe ich gesehen, ihr habt ein großes Spiel in München gehabt. Ihr habt tatsächlich einen 2-1 Sieg eingefahren. War das in deiner ersten Saison das größte Spiel oder war das vielleicht dein Einsatz, dein erstes Spiel bei Borussia Dortmund? Hast du noch irgendein Spiel besonders in Erinnerung, wo du gerne was dazu sagen wolltest?
Ja, das zum Beispiel, wenn du 3 Tore in einem Spiel gemacht hast, das ist natürlich was Besonderes auch. Und das kommt ja nicht allzu oft vor. Nicht? Und ich weiß noch, wie wir 5-2 gegen Hertha BSC gewonnen haben. So, nicht? Da habe ich dann 3 Stück gemacht. Mann, nicht? Das ist ja auch schon, da muss ich sagen, wer stand im Tor da? Boah, Groß oder Farian? Ich weiß nicht, aber irgendeiner von denen. Auf jeden Fall, 3 Tore in einem Spiel, Meisterschaftsspiel, das ist schon außergewöhnlich, finde ich. Nicht? Und das haben auch nicht alle Fußballspieler gemacht. Nicht?
Nee, selbstverständlich nicht. In England haben wir hier die Tradition, ich bin ja in England, dass man den Ball behalten kann, wenn man einen Hattrick macht.
Ja, das gab's bei uns nicht. Das war sowieso eine andere Zeit. Heute wäre das kein Problem, würdest den Ball mitnehmen und fertig. Zu meiner Zeit, da haben die Leute, die zuständig waren, der Platzwart für die Bälle, ja, da durftest du keinen Ball mitnehmen. Was meinst du, was da ein Theater gewesen ist? Wir haben schon mal eins gewitzt, nicht? Und haben gesagt, wir haben einen über die Mauer geschossen, der war weg. Und dann hat er gemault, der Platzwart. Also, das war nicht so einfach. Das war eben eine andere Zeit. Heute spielt der Ball, ist ja nichts mehr, nicht? Da fliegen manchmal so viele Bälle rum vor dem Spiel, auf dem Platz zum Warmmachen und so. Das gab es bei uns nicht, das zu meiner Zeit. Das war eine andere Wertstellung.
Was ich auch höre, Willi, und da würde ich dich gerne dazu fragen, und zwar das wunderschöne Trikot. Ich sammle BVB-Trikots. Ich würde dich gerne fragen wollen, welche Trikots hast du aus deiner Spielerzeit noch aufbewahrt, vielleicht sogar eingerahmt? Und zweitens das wunderschöne Borussia-Trikot damals mit Samson und ein Löwe im Wappen. Wie kam es dazu?
Ja, das weiß ich nicht. Man hat dann mit Samson, das war, ich weiß nicht mehr, was es für eine Firma war. Was?
Tabak?
Ach, das war eine Tabakfirma, war das. Ja, Samson war eine Tabakfirma. Und da hatte man den Löwenkopf vorne drauf, nicht? Und dazu kam das. Ich habe leider versäumt, mir da Trikots mitzunehmen. Nee, aber es war nicht. Ja, ja, und dann habe ich viele meinem Sohn nach Amerika mich gegeben. Der hat dann da schwer mit auf der Kacke hauen können.
Ja, und es war natürlich sehr neu, einen Sponsor auf dem Trikot zu haben. Eintracht Braunschweig war die erste Mannschaft.
Ja, ja, ja. Mit die hatten Jägermeister.
Jägermeister, genau, ja. Jägermeister. Und
Samson war für Dortmund auch ein guter Sponsor, glaube ich. War auch eine gute Zeit. Das war auch das erste Mal, dass man so einen richtigen Sponsor vorne drauf hatte.
Hast du, es gibt ja immer am Anfang der Saison diese Mannschaftsfoto, hast du dieses Mannschaftsfoto gemacht, wo auch ein Löwe, ein richtiger Löwe mit war im Fotoshooting?
Ich glaube nicht.
Nein?
Ich glaube nicht. Das war ich nicht. Da war ich nicht bei, also wahrscheinlich.
Es kam das tatsächlich danach dann das Prestolid-Trikot mit dieser roten Schrift vorne drauf.
Ja,
und zwar,
da das kann ich mich auch noch dran erinnern. Also bei uns, das die erste Saison in Dortmund, da hatten wir dieses Samson-Trikot eben mit dem Löwenkopf. Und dann kam wie hieß das noch dann?
Prestolid.
Prestolid, ja, ja, genau. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
Kommen wir dann zur zweiten Saison, 1977-78. Da kam natürlich der große Sigi Held dann von Offenbach, den ich auch kennengelernt habe. Auch ein super Stürmer. Und war da ein bisschen Konkurrenz zwischen euch beiden, zwischen Sigi und dir im Sturm? Oder mehr Freundschaft?
Überhaupt nicht, nein, überhaupt nicht. Weil wir haben uns beide akzeptiert. Wir wussten ja beide, was wir voneinander hatten. Ich meine, Sigi war auch einer der besten Stürmer in Deutschland und so. Und also wir haben uns sofort ergänzt und auch geachtet, nicht? Auch menschlich geachtet. Sigi war ein feiner Kerl und wir haben uns sehr gut verstanden. Also da gibt es keine Probleme.
Ja, ja, absolut. Ein hervorragender Mensch, ja. Man muss natürlich bedenken, dass das Deutschland damals wirklich ein großes Fußballland war. Andere Spieler in der Liga damals waren zum Beispiel Franz Beckenbauer oder auch Gerd Müller oder auch Günter Netzer.
Natürlich hat ja noch Uwe Seeler gespielt und alle, die etwas Älteren, die haben ja alle noch 1966 gespielt. Ich bin ja auch. Da waren die alle noch aktiv. Ich habe noch Hans Dilkowski gespielt, nicht? Der im Tor bei Borussia.
Richtig.
Naja, also das waren meine Jahre. Da bin ich bald in den Boden versunken, wie ich die gesehen habe.
Was diese Frage stelle ich immer, und zwar hat mich damals der Jörg Heinrich auf die Frage gebracht. Kennst du den noch, Jörg Heinrich?
Nein. Natürlich war es ein Blonder.
Genau, ein hervorragender Borussia Dortmund-Verteidiger.
Ja.
Erzähl mal, wer war dein ekligster Gegner? Weil als Stürmer musstest du natürlich immer gegen ziemlich schwere Verteidiger antreten. Und,
ja, wer war ziemlich schwer? Also ziemlich schwer waren sie ja alle. Aber mein Lieblingsgegenspieler war Berti Vogt. Da konntest du mich nachts für wecken. Den habe ich immer gehabt. Und wenn der mich sieht, heute noch stottert er. Ja, aber das ist ein Witz. Nur, ich habe immer, früher wurde ja Manndeckung gespielt und du hast immer den rechten Verteidiger gekriegt und das waren meist, ja, es waren rustikalere Jungs meistens.
Ja, und natürlich, Willi, weiß man ja, du bist 1,70 Meter, das heißt, du bist nicht der ganz lange, aber warst dafür extrem talentiert am Ball. Und das hatte natürlich, wie man bei Marcel Raducanu, der etwa deine ähnliche Statur hatte, hatte man gesehen, auch bei Diego Maradona.
Ja, richtig. Das ist die ideale Größe für Fußball.
Ja, ja. Aber natürlich waren viele der Verteidiger, wie zum Beispiel der Rolli Russmann, einer meiner liebsten Verteidiger von damals, der spielte bei Borussia Dortmund einige Jahre und auch bei Schalke 04.
Ja, ich kenne ihn zu gut, ich kenne alle, ist ja klar.
Natürlich, ja, natürlich, ja.
Olli war auch lange bei Schalke und aber auch bei Dortmund.
Die waren natürlich große Jungs, ne?
Ja, hinten, die waren alle ziemlich groß. Außer Berti Vogt. Und es gab einige eben, die kleinen, aber das war ja in der Jugend schon so. Da wurde ja gesagt, du bist groß, du bist groß, du bist groß, du musst da hinten stehen. Und du bist klein und so, du kommst in den Sturm. So war das, so wurde das eingeteilt.
Eine sehr interessante Episode war 1977-78. Da stand 1. FC Köln und Mönchengladbach standen an erster und zweiter Stelle.
Ja.
Da musste Borussia Dortmund tatsächlich in Düsseldorf im Rheinstadion antreten gegen Borussia Mönchengladbach.
Ja. Jetzt wolltest du auf dieses Ergebnis ansprechen, ne?
Da kommen wir zu einem großen Ergebnis. Und zwar, Borussia Dortmund verlor damals mit 12-0. Wo war Ente Lippens?
Ich hab gespielt, aber nur zum Schluss, glaube ich. Ich bin gar nicht mehr reingegangen, genau. Ich sollte eingewechselt werden, da stand es aber schon 6-0 oder 7-0, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall sollte ich da dann eingewechselt werden und da habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Hoch gewinnen wir nicht mehr, habe ich gesagt. Soll ich das jetzt umdrehen?
Und was hast du für ein Gefühl? Das ist natürlich ja toll, mit einem Zeitzeuge aus dieser Zeit zu sprechen. Was hast du für ein Gefühl gehabt? Wie konnte man als stolzer Dortmunder Mannschaft so hoch verlieren? Das geht in die Geschichte unter.
Ja. Ich muss dir wirklich sagen, an dem Tag, da hat alles gepasst für die Körperer. Die haben geschossen drin. Der Peter Endola spielte da sein Spiel und kriegte direkt die Hütte so voll. Wirklich, die haben keinen Schuss vorbeigeschossen. Die waren alle drin. Ja. Also, war wie im Traum war das, als wenn es unwirklich war. Und ich sag dir eins, wir haben da nichts abgesprochen gehabt oder was. Nichts, gar nichts. Das war ganz normal. Aber jeder Schuss ein Treffer. Ich glaube, so Tage, die kannst du nur einmal im Leben erleben. Das war wirklich so. Und der Peter Endola, der stand dann im Tor, der arme Kerl.
Ja, das kann man sich vorstellen. Und dann natürlich flog der Rehagel dann, der flog dann bei Borussia Dortmund. Man nannte ihn dann um auf Torhagel.
Ja, genau. Aber auf der anderen Seite, der kannte Otto auch nichts für. Also das war wirklich ein Tag, passte vom Glück her auch. Ich glaube, die konnten die Augen zumachen, dann war der, wenn die geschossen haben, war der drin, fertig, konnte nichts machen.
Ja, ja.
Es war wirklich nicht abgesprochen, nichts, gar nichts. Es war wirklich aus der Situation heraus, die haben so viel Glück gehabt an dem Tag, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ein erstaunliches Ergebnis gewesen damals, ja. Ähnlich wie das 10-1 damals gegen 1. FC Mülheim, obwohl natürlich das andere Rahmenbedingungen waren.
Ja.
Und man muss natürlich bedenken, dass die Gladbacher damals mit Heinkes und Netzer und Stielicke und andere große Namen damals aufgetreten ist.
Ja, gut, aber waren ja auch kein Trümmerhaufen. Aber wie das im Leben so ist, wir haben dann im Pfosten 3-4 Mal getroffen und bei denen war der drin. Das ist ein Unterschied. Das ist eben so.
Und trotzdem nicht Meister geworden.
Genau so ist es. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Weil so sind wir nicht schuld, dass Köln nicht Meister geworden ist. Köln ist dann Meister geworden in dem Jahr. Und das war gut so. Weil sonst hätte man uns nachgesagt, wir hätten das verschoben.
Richtig schön ist es, sage ich mal, wir kommen jetzt langsam zum Schluss zu unseren Interviews.
Ja, ja.
Es ist wirklich toll, mit Ente Lippens ein Interview zu führen, also sehr beeindruckend und vielen großen Dank für die englischen BVB-Fans, solch eine Ehre. Natürlich würden wir gerne erfahren, was hältst du vom englischen Fußball? Und du hast selber sogar gegen Kevin Keegan gespielt. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Ein ganz großer englischer Fußballer. Hast du noch Erinnerungen an Kevin Keegan? Und welche ist deine liebste englische Fußballmannschaft?
Ja, generell habe ich den englischen Fußball auch natürlich als Kind und so immer bewundert. und Bernd Traunmann, das war ja ein Deutscher, der dann im Tor stand und so. Und diese Leute kannte ich natürlich und darüber die englische Liga sowieso, die großen Vereine, Liverpool, Manchester und ist also, gibt ja, jeder Verein hat ja praktisch eine große Historie.
Historie, ja, genau. Ja.
Und wie gesagt, das ist ja, war für mich als Kind auch, leider waren die Kommunikation ja nicht so und die Fernsehgeschichten und so. Man hat wenig mitgekriegt, aber man hat eben, es wurde erzählt dann von den älteren Leuten und so. Aber der englische Fußball, da hat man immer gesagt, die laufen und kämpfen, nicht? Das haben sie auch gemacht. Die sind viel Kick und Rush haben die gespielt, nicht so früher. Aber die haben ja mittlerweile auch viel gelernt dazu, sind auch technisch begabt mittlerweile.
Kevin Keegan als Gegenspieler?
Ja gut, ich meine, der hat sich natürlich schon bewegt. Das war ein sehr guter Mann. Also war nicht so einfach zu spielen. Nicht? Also die Mannschaft, wo er spielte, die konnte sich glücklich schätzen, nicht? Denn das war wirklich ein toller Fußballer.
Willy Entelippens ist auf jeden Fall ein großherziger Mensch, der sich heute eine Stunde Zeit genommen hat für uns, für den englischen BVB-Fans. Und es gibt wenig.
Habe ich wirklich gerne gemacht. Und das heißt, der Fußball lebt ja auch, oder auch der Spieler lebt von den Fans. Und ich hatte ja immer eine Nähe zu meinen Fans. Und auch jetzt, dann, wenn du das nach England bringen so fest und so. Ich grüße den englischen Fußball und alle Fans, weil ohne Fans im Stadion ist es große Kacke.
Absolut.